Hi, gleich wird's nerdig bei CT Uplink. Wir reden über einen gecrashten Lego Porsche. Wir unterhalten uns über Avocados, die wir überall im Internet bestellen. Und es gibt einen Ryzen PC. Bis gleich.
CT Uplink.
Moin, willkommen bei CT Uplink, eurem wöchentlichen Uplink aus der CT-Redaktion. Das macht irgendwie keinen Sinn, macht das Sinn? Egal. Ich bin Fabian Scherschel heute mit dabei.
Sven Hansen, Ressort Mega.
Lea Lang, Ressort Software und Internet.
Christian Hösch, Ressort Hardware.
Oh, ich bin eigentlich der Einzige, der nicht mehr in einem
Ressort. Kein Ressort.
Ja.
Ich wollte noch mal darauf hinweisen.
Mein Ressort ist also online.
Mein Ressort heißt jetzt so toll, deshalb musste ich es einfach mal
ja,
sagen.
Ja, mega.
Ja.
Großartig.
Mega.
Ne? Ich wollte mir einen neuen Spruch ausdenken.
Giga.
Der Uplink aus der, das macht auch keinen Sinn. Naja, egal. Heute haben wir super nerdige Themen. Also gecrashter Lego Porsche ist Lego Nerd. Lea bedient die Leute, die zu faul sind, auf Maus zu gehen und einzukaufen. Und du hast einen PC mit Ryzen gebaut, das mit einem
mit 8 Kernen, genau.
Mit 8 Kernen, das
ja,
ist auch
weil
extrem.
8 ist mehr als 6 oder 4.
Aber bevor wir zu den Themen kommen, müssen wir darauf hinweisen, die aktuelle CT ist jetzt am Kiosk, schön gelb, kann man Warnfarbe, kann man sehr weit sehen. Da ist die Desinfekt drauf, das interessiert euch vielleicht, weil wie jedes Jahr haben wir unsere Virenjäger-CD da drauf gepackt. Nee, eine DVD ist das jetzt eigentlich.
DVD.
Ja, ich lebe noch im letzten Jahrhundert.
Auch für USB-Sticks, steht extra drauf.
Ja genau, also in der Regel willst du die halt auf einen USB-Stick machen. Ne? Also in letzter Zeit ist uns ja Trojaner wieder schön im Kommen. Also kann man vielleicht gerade gebrauchen jetzt. Solltet ihr vielleicht euch einfach holen. Wir haben immer wieder Leute, die hier anrufen nach den 2 Wochen, als sie im Kiosk war und dann sagen, wo kann ich denn jetzt eine Desinfekt herkriegen? Die kriegt man natürlich auch später noch aus dem Heise-Shop, aber am einfachsten ist einfach mal zum Kiosk gehen, eine kaufen. Und auch übrigens, die ist wirklich DVD groß. Sieht jetzt auf dem Heft irgendwie, ist das so klein. Aber nein, die ist keine Baby-DVD, die ist richtig, richtig groß.
In Originalgröße.
Und cool. Ja, hat wie immer 4 Scanner. Ich glaube, diesmal sind das was da drauf. Avira, EZ, F-Secure und Sophos dieses Mal. Und neue, bisschen überarbeitete Oberfläche. Ziemlich cool. Ich habe mir 5 davon ins Büro gelegt für die ganzen Kollegen. Bei mir kommen die immer übers Jahr so rüber rein und mein Rechner, ich muss, hat mal einer eine Desinfekt. Dafür ist es ganz wichtig. Ja, aber nach Trojaner, lass uns mal über was Erfreuliches reden. Wir fangen mal mit Sven an. Du hast irgendwie hier den Social-Media-Hit gelandet, haben wir uns vorhin schon drüber unterhalten.
Den cooles
Jahr. Ihr habt echt eine Menge Views auf YouTube gekriegt, oder? Mit
ja.
eurem Crash-Porsche.
Ja, auf jeden Fall. Wir steuern jetzt gerade so auf die 230 oder 250 zu, so richtig weiß ich es nicht.
Erzähl 1000. Mal, was ihr gemacht
habt. Ach so, nicht 250, sondern 250.000.
Wollte ich gerade sagen.
Wichtiger Hinweis. Ja, was haben wir gemacht? Im Prinzip ist die Geschichte ein bisschen länger, wenn ich mal zurückgreife. Wir hatten ein Lego-Modell in der CT, was schon für uns ein bisschen außergewöhnlich ist, ja, ne, weil irgendwie nichts mit USB, nichts mit Festplatte, eigentlich nur Sachen zum Zusammenstecken. Und zwar in unseren Weihnachtsgeschenketipps.
Genau, okay,
Weihnachten. Da gucken wir immer, eigentlich ist Kriterium immer, ne, alles nur hier, was beim Redakteur auf dem Tisch stand, haben wir dann da irgendwie auch so gemacht. Das heißt, er ist nochmal zu mir auf den Tisch gekommen und wir haben auch ganz akkurat da eine Produktvorstellung zu gehabt, irgendwie alles hier handverlesen und geprüft.
Hast du den selber zusammengebaut?
Ja, ich habe den am Wochenende zusammengebaut. Irgendwie meine Kinder haben noch ein bisschen geholfen. Irgendwie die Teile, ist ja auch ein Vergnügen. Also ich bin selber, ich gebe es ja zu, so ein bisschen Lego-Fan, auch von früher her und das hat schon Spaß gemacht. Ist halt auch ein ziemlich cooles Teil. Ins Heft gekriegt haben wir es am Ende dann auch nur, weil ich das coole Teil dann mitgenommen habe und irgendwie bei mir vor den Schreibtisch hingestellt habe. Und dann waren eigentlich spätestens alle überzeugt, weil wenn man dann damit so rumspielen kann und mal ein bisschen schauen kann, was die Leute, die das halt ursprünglich dann mal konzipiert haben, dann alles so reingebaut haben, halt an Doppelkupplungsgetriebe und lauter so Sachen, die wirklich funktionieren, dann ist das echt einfach schon ein ziemlich faszinierendes Teil. Was natürlich so ein bisschen fehlte, war zu dem Zeitpunkt irgendwie das richtige Testen, ne, oder was wir halt irgendwie sonst machen, so richtig ein Prüfstand, weil wir da im Haus eigentlich nicht sehr viel haben. Ich hatte kurz überlegt, halt einen Crashtest zu machen auch tatsächlich, aber das haben wir dann einfach auch nicht in der kurzen Zeit hingekriegt. Und wenn man sich damit beschäftigt, stellt man halt auch fest, dass das durchaus nicht trivial ist, weil wenn du sehr viele Bilder hintereinander machen willst, hast du auch dementsprechend niedrige Verschlusszeiten. Das heißt, du brauchst unglaublich viel Licht, damit du da überhaupt vernünftige Videos produzieren kannst. Ups, jetzt ist der
Fels schon auseinander.
Noch mehr. So, langer Rede, kurzer Sinn. Dann sind so 2 Monate ins Land gegangen und ich bin bei uns Ausbildungsredakteur, kümmere mich um die Volontäre, also um unsere ganzen Redakteurinnen und Redakteure in Ausbildung. Und wir hatten da eine Sitzung, wo es um virale Videos im Prinzip ging, ne? was es für coole Sachen gibt, die man halt irgendwie mal machen könnte oder wie man so ein Video zum Fliegen bringt. Und da hatte ich diesen Porsche eigentlich mehr so als Negativbeispiel fast genannt, weil ich halt einfach gesagt habe, ne, es gibt so Sachen, das ist klar, dass das total cooles Zeug ist, aber man kriegt es dann vielleicht einfach nicht so umgesetzt. Und dann war das aber auch schon der richtige Impuls an der Stelle, weil ich dann auch als nächstes wieder gesagt habe, naja, man müsste dann halt einfach Kooperationspartner finden, weil das machen wir natürlich auch. Wenn wir an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen, muss man halt irgendwo jemanden finden, der das halt irgendwie besser kann. Und der Kooperationspartner lag im Prinzip auf der Hand, ADAC, da ich bei uns auch Autothemen mache, gab es da eh schon Kontakte. Und so war das dann halt der Weg, den das dann auch gegangen ist, dass ich einfach gesagt habe, ich versuche das mal. Ne? Mehr als Nein sagen können die ja irgendwie auch nicht. Die haben dann erstmal gar nichts gesagt, weil sie wahrscheinlich am Anfang auch so nicht wussten, was sie damit anfangen sollten. Da dachten sie, klar. Und auch da hat es wunderbar funktioniert. Man konnte wieder Lego sprechen lassen. Ich habe unseren Weihnachts-Porsche quasi kurzerhand in den Karton geschmissen und habe gesagt, hier mal Briefmarke drauf. Das zum Testzentrum geschickt, zum ADAC nach Landsberg-Lech. Und dann kam lange nichts und irgendwann kam dann so ein ganz kleines, bescheidenes Video irgendwie noch und irgendjemand hatte sich dann da dran gesetzt und hat es tatsächlich geschafft, dieses Fahrzeug, dieses kleine Fahrzeug auf die Original-Teststrecke bei denen zu bekommen, halt im Prüfstand. Und von da war eigentlich so ein bisschen der Drops gelutscht, weil mir dann auch klar war, das wird was, das geht. Und dann ja, war noch eine Menge Kooperationsklimbim im Hintergrund und eine Menge Social-Media-Kampagne aufbauen und wer macht was wann wo und wer fühlt sich wo auf den Schlips getreten oder auch nicht. Und dann lief das Ding. Ja, und am Ende haben wir halt einen wunderbaren Crashtest gehabt, haben einen kleinen Wettbewerb für unsere Leser gemacht, halt auch online, wo man eben auch so einen Bausatz gewinnen konnte. Und ja, jetzt sind eigentlich alle rundum zufrieden und ergötzen sich eigentlich nur an dem wunderschönen Video.
Wir sollten uns das eigentlich mal angucken, oder?
Gerne.
Unbedingt. Sagen wir mal Mats ab.
Mats ab.
Ich mag dieses Lied ja so, wenn man bei Elite einen Docking-Computer hat, dann kommt das beim Land.
Schöne blaue Donau.
Sehr, sehr, sehr schön habt ihr das umgesetzt.
Ja, das war leichter. Die erste Assoziation, als wir uns das Video dort im Leitstand angeguckt haben. Das heißt, der Crash selber ist ja, das war natürlich dann auch sehr.
Das sieht man am Ende übrigens, ne?
Das ja, deshalb hatten wir es auch tatsächlich nochmal drin gelassen, um nochmal überhaupt, wenn man so in diesen Bildern versunken ist und in dieser unglaublichen Ästhetik der Bilder, dann vergisst man manchmal, wie die Echtgeschwindigkeit ist. Und die ist dann halt schon ziemlich ernüchternd. Zumal, wenn man halt irgendwie 4 Wochen lang an diesen ganzen Dingern irgendwie rumgeprokelt hat und es immer nur so vorsichtig und nicht dagegen kommen durch die Gegend getragen hat und im Prinzip macht das dann halt irgendwie tröd, tröd und wups und peng. Und 46 km/h war unsere Geschwindigkeit bei dem Versuch und das ist einfach verdammt schnell.
Vor allem für so ein Lego-Auto.
Ja, und man merkt dann auch erst in dem Moment, wo man in diesem Leitstand steht und das da an einem vorbeizwitschert, ne, okay, ne, und der Johnny, der auch dabei war, der hatte auch dann, da ist auch dieser Ausruf halt irgendwie dabei, ne, das ist zu schnell oder so, der meinte auch, er hatte sofort das Gefühl, das geht nicht gut aus, das geht nicht gut aus. Und so war es auch, es ging halt nicht gut aus.
Das ist am Ende richtig schön, weil das in der richtigen Geschwindigkeit sieht, dann sieht man nur so diese Lego-Fontäne, die so wegschwitzt.
Ja, auch nach wie vor meine Lieblingseinstellung, wobei es ein bisschen, ne, da war halt ne, das Hindernis selber blockierte halt das Fahrzeug und man ist dann halt doch überrascht, weil das ja eigentlich alles so zu den Seiten wegspritzt, wie die Brandung gegen den Leuchtturm von diesen Plakaten.
Wenn ihr das hier als Audio-Podcast hört, müsst ihr auf jeden Fall euch das Video angucken. Wir werden das auch in die Meldung unten einbinden. Mein Lieblingsteil ist ja, wenn ihr euch das nochmal anguckt, hier hinten ist so eine Querstrebe. Die macht so eine unheimlich schöne Pirouette, ja, und fliegt.
Die habe ich gerade nicht dabei.
Ja, ja. Also die ist hier hinten.
Eines der Vorderräder, das ist auch, und dieses eine Vorderrad hat tatsächlich auch eben zu der schönen blauen Donau geführt, weil es da auch eine Perspektive gibt, wo sich einfach nur diese Felge so ganz langsam und gemächlich in der Luft dreht. Und tatsächlich, ne, durch diese extreme Entschleunigung entsteht es teilweise echt so ein Eindruck von Schwerelosigkeit, ne? Als ob das alles so halt irgendwie im Raum schweben würde.
Ihr habt ja richtig Teile kaputt gemacht, ne?
Ja, es gab kaputte Teile, haben irgendwie viele gefragt, deshalb habe ich einfach nochmal so ein paar Sachen kaputt gemacht, habe ich mit dem Hammer kaputt gemacht. Nein, es war ein bisschen was kaputt gegangen.
Zeig aber mal das Auto in
ganz. Achso, ja, es gibt zwei Autos, ne? Nicht, dass wir großartig gefaked hätten oder so, aber ich habe ja gesagt, einen habe ich rübergeschickt, der sogenannte Weihnachts-Porsche hier in der Redaktion, und der war dann natürlich kaputt. Also um zu zeigen, dass das funktionierte, haben sie den ersten kaputt gemacht, wir mussten dann halt einen zweiten kaufen. Und das ist halt aber der Weihnachts-Porsche, so in Echtgröße, und da habe ich dann quasi aus zwei nochmal einen gemacht, auch wieder privat zu Hause, ne? Und das war der erste, den sie gegen die Wand gefahren haben. Bei dem sieht man auch noch so ein bisschen, wo er mit dem Block kollidiert ist. Das gibt jetzt die Kamera nicht her. Das ist das Ding in Originalgröße, ist schon ordentlich schwer, 57 cm lang. Und Ziel war es bei dem Video für uns auch, so eine komplette Crashtest-Ästhetik hinzukriegen. Also eben mit der Beklebung, die halt noch bei dem anderen Fahrzeug dazugekommen ist, mit dem Crashtest-Dummy. Und Anschnallgurte hatte sogar auch noch jemand gebastelt, aber wow, die haben nicht wirklich geholfen.
Oh. Ja, der Dummy hat ein Bein verloren.
Das ja, es gab zwei Dummies, einen vom ADAC, den haben die Jungs vom ADAC aber auch behalten. Das war eigentlich ein Werbeträger von einem Dummy-Hersteller, der skurrilerweise da seit 10 Jahren auf dem Schreibtisch saß und genau in dieses Ding passte. Das war witzig. Und wir hatten aber auch schon einen Dummy vorgesehen, und das war halt hier unser silberner Horst von Martin Recher aus dem 3D-Drucker geprokelt. Und der ist halt auch mitgefahren und dreht im Video auch lustige Kapriolen und bricht sich halt ein Bein. Aber ansonsten ging es ihm eigentlich noch ganz gut danach.
Ich fand noch ganz lustig, wir sollten noch drüber reden. Ihr habt auch eine Stellungnahme von Lego
zu dem Thema. Genau. Ja, ja. Von Lego, richtig. Die Aktion ist ja dann, hat sich ein bisschen hingezogen. Ich sagte ja halt Ende letzten Jahres, und im Prinzip wusste ich halt da schon, okay, ne, wir wollen das halt aufbauen. Und die Wettbewerbsidee war eigentlich auch schon relativ früh dabei. Und eigentlich hatte ich auch die Idee natürlich, eben auch Lego mit ins Boot zu holen und auch Porsche mit ins Boot zu holen, weil das ja durchaus zwei wichtige Parteien sind irgendwie. Die haben ja nicht Unerhebliches halt zu dem Erfolg dieses Videos auch beigetragen. Und eigentlich so, ne, als guter Journalist recherchiert man immer mal von außen nach innen, und eigentlich dachte ich mir, Lego...
Macht schon wieder Volo-Ausbildung.
Also wer jetzt zuhört und Volo werden will, immer gerne. Eigentlich dachte ich mir, Lego... Null Problem, ne? Weil die haben selber virale Videos, die haben coole Sachen, die sie auch selber zu dem Produkt schon auf der Homepage haben, und bin da mal ganz flott so hingegangen an den ersten PR-Kontakt, an den zweiten, und ich hörte immer nur, nee, nee, nein, nein. War dann auf der CES in Las Vegas und habe dort mit denen direkt gesprochen, mit den amerikanischen Kollegen, mit Entwicklern aus Billund, mit zum Schluss den Chefentwicklern, die dieses Modell gemacht haben. Und ich bin immer wieder bei derselben Adresse gelandet. Und das war eben einer der PR-Chefs hier aus Deutschland. Und der hat dann irgendwann, wahrscheinlich weil er es dann auch schon dreimal aus allen Ecken der Welt gehört hat, hat er dann auch dieses wunderschöne Zitat rausposaunt, was an Humorlosigkeit wahrscheinlich gar nicht zu überbieten ist. Einfach indem er darauf hinweist, dass das kein realistischer Test ist und nichts aussagt über die hervorragenden Sicherheits- und Blabla-Bedingungen. Mit dem Hinweis, das sollte gefälligst bei jeder Veröffentlichung mit erwähnt werden. Und das haben wir hiermit getan.
Wir empfehlen euch nicht, in einem Lego-Auto sitzend gegen eine Betonmauer zu fahren mit 46.
Ja, also es sagt nichts über die hervorragenden Blabla aus. Und in der Tat ist auch wenig kaputt gegangen. Und das bisschen, was kaputt gegangen ist, das kann man auch nachsehen. Halt eine Radaufhängung ist ein Teil, die es nicht geschafft hat. Aber 46 km/h, dafür ist es halt auch nicht gemacht.
Also. Ich finde das, ja, eigentlich sollten die doch, deren Job ist doch eigentlich Fun. Die sollten doch eigentlich ein
bisschen. Ja, es war halt ausgerechnet tatsächlich der Spielwarenhersteller, der nicht mitgespielt hat. Am Ende betrachtet hätte man es umgekehrt machen sollen, weil Porsche da schon deutlich aufgeschlossener war. Die haben dann eher gesagt, na Gott, wenn Lego jetzt irgendwie da, ne, dann halten wir uns mal lieber auch zurück. Haben viel Glück noch gewünscht, aber So hat es halt nicht sein sollen. Die beiden waren nicht dabei. Der Plan war eigentlich tatsächlich, zwei Lego, zwei Porsche-Leute auch hinzusetzen in der Wettbewerbsphase, die schon selber mit ein bisschen fachsimpeln, was passiert da eigentlich? Weil das war eigentlich keinem von uns richtig klar. Wir haben dann halt auch von CT aus ein paar Wetten abgegeben und auch die Crash-Kollegen vom ADAC. Und es war durchaus unterschiedlich. Ne? Und genau diese Frage, ne, was erwarten wir da eigentlich, das haben wir halt auch an die Leser weitergegeben. Und es ging tatsächlich auch von bis. Ne? Also manche meinten ja gar nichts und andere haben auch angefangen zu rechnen, steckt halt einiges an Energie halt dann auch schon drin und so eine richtige Knautschzone hat so ein Fahrzeug halt irgendwie auch nicht. Das ging dann wirklich von springend halt irgendwie aus der Spur bis hin 2000 Einzelteile.
Sollten vielleicht Airbags im nächsten Modell. Das würde
ich vielleicht empfehlen. Ja, es gibt auch in dem das Teaser-Video, das ist eigentlich auch ein sehr schönes Stück, weil beim Recherchieren ist mir dann so aufgefallen, dass natürlich wir nicht die Ersten sind, die irgendein Lego-Auto an die Wand geklatscht haben, sondern das ist durchaus ein Hobby in vielen Kinderzimmern dieser Welt, was mit Akribie betrieben wird.
Das habe ich als Kind auch gemacht.
Wo teilweise halt auch tatsächlich Leute auch Airbags basteln und alle sehr, sehr liebevoll, teilweise als Stop-Motion oder mit High-Speed-Funktion von Handys, die sowas ja heutzutage auch manchmal bieten. Und das war einfach ein sehr, sehr lustiges Feld, das wir dann in dem Teaser einfach auch ein bisschen aufnehmen wollten. Und ist so insgesamt echt schönes Material geworden.
Es hat sich hoffentlich auch niemand verletzt, indem er auf einen Legostein getreten ist. Das wäre ja die größte Gefahr dabei, glaube ich.
Ja, das stand auch, als das war doch einer der Wettbewerbsbeiträge, der hatte gesagt, wahrscheinlich stolpert ein CT-Mitarbeiter über einen Legostein, irgendwie wird invalide und der Verlag geht insolvent, weil er verklagt wird. Was ist aber böse? Der hat auch nicht gewonnen. Worst case.
Ja, cool. Coole Aktion. Also wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, guckt euch das auf jeden Fall ganz an. Lohnt sich. So, jetzt kommen wir zu den Avocados. Du hast Avocados bestellt.
Ich habe Avocados bestellen lassen.
Du hast sie bestellen lassen.
In genau. Hannover noch gar nicht geht.
Genau. Um das kurz zu erklären, Amazon ist, weil Amazon Fresh jetzt gelauncht ist, ne, habt ihr gesagt, wir probieren die alle mal aus, diese Dienste, wo man sich halt seinen Einkauf nach Hause bestellen kann.
Genau. Also wir haben, also Amazon Fresh ist im Mai gestartet in Deutschland, aber nur im Testgebiet Berlin und Potsdam. Und zwar auch nicht alle Postleitzahlen. Wir haben 17 Autoren gefragt. keiner wohnt im Liefergebiet, das war ein Problem. Deshalb haben wir dann noch, also wir haben noch einen gefunden und der hat mal kurz bei 5 Versandhändlern von Frischlebensmitteln bestellt. Genau.
Eigentlich scheint das ja ganz gut funktioniert zu haben, so, ne? Oder?
Ja. Ja, an sich schon. Also er regt sich so ein bisschen drüber auf, dass ein bisschen viel Verpackung vielleicht im Spiel ist, dass die Lieferzeiten nicht unbedingt richtig angekündigt werden, aber ansonsten.
Das ist ja so, also in der Regel bestellt man ja dann auf einer Webseite, ne? Mhm. Und dann geben die einem so ein 2-Stunden-Fenster an, oder?
Ja, meistens. Genau. Also ja. Du kannst auch per App bestellen, bei den meisten schon. Und kritisch ist immer nur der Mindestbestellwert, weil es muss sich erstmal lohnen.
Ja, das fand ich lustig. Da habt ihr im Artikel irgendwie geschrieben, 40 Euro, das erreicht man ja manchmal nicht so im 2-Personen-Haushalt. Da habe ich mich irgendwie dekadent gefühlt, weil ich habe einfach mal eine Flasche Rotwein mitbestellt, dann bist du schnell. Also, keine Ahnung.
Die Versandkosten meistens wieder hoch, weißt du?
Ja, das finde ich übrigens sehr komisch. Also, ich habe da ja ein bisschen einen anderen Blick drauf. Ich habe mal in London gewohnt und vor 5 Jahren oder so. In London ist das halt völlig normal. Da liefert jeder Supermarkt und so und da bei vielen auch wirklich ohne, also wenn du einen Mindestbestellwert hast, hast du halt keine Versandkosten. Mhm. Also wenn du dafür 40 Pfund bestellst, dann kriegst du das halt umsonst geliefert. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber es gibt sich vielleicht, wenn sie das auch mal in anderen Gebieten an, ne? Nicht nur in Berlin oder so, ich weiß nicht.
Ja.
Oder vielleicht ist es auch einfach nur Deutschland. Und sie wollen. Warum habt ihr immer...
Ja, sorry. Achso, nee. Mich hat nur gerade interessiert, weil ich nicht gelesen habe, ob er denn auch mal was mit der Avocado gemacht
genau,
hat.
Genau, das wäre meine Frage. Was habt ihr Avocados bestellt?
Nein, aber ob er sie auch verkocht hat, weil wenn man die kennt und mag, dann weiß man, dass die knüppelhart sein können, dass man sie leicht wegschmeißen kann also oder so war ich, dass man sie auch wegschmeißen kann. Und dazwischen gibt es nicht viele Zustände, schon wenn man sie im Supermarkt kauft.
Das stimmt, er hat sie nämlich alle direkt nach Lieferung aufgeschnitten. Ah. Das war... ja, überraschend. Wieso also die meisten waren reif. Die meisten waren auf jeden Fall so, dass man daraus den Guacamole machen konnte.
Ah, aber, der Guacamole-Test, genau.
Genau, weil hat ja dann auch so 6 oder so.
Das ist der Benchmark. Na, ich würde da empfehlen...
diese Avocado.
In Australien habe ich gelernt, das habe ich vorher, also seit Australien liebe ich Toast mit Avocados. Mhm. Also einfach Toast machen, wenn ihr mal Avocados habt, ne, Toast machen, einfach Avocado drauf schmieren, Salz drauf, total geil. Kann ich den ganzen Tag essen. Also auch die 6 Avocados sind dann wahrscheinlich weggekommen.
Ich glaube schon.
Also sie waren nicht hart.
Und Eier habt ihr bestellt, ne, um zu gucken, Eier? Ob die kaputt sind?
Genau, so? Ein Smoothie in der Glasflasche, Bananen natürlich, weil die sind ja Klassiker im Bestellsystem. Und dann hatten wir eben noch so großen Spielraum für alles Mögliche, was man bis zum Mindestbestellwert bestellen muss. Gibt es auch schöne Bilder von.
Und eigentlich ist ja, sieht eigentlich alles, also bis auf die, also Verpackung war unterschiedlich und so, aber es scheint alles sehr ziemlich gut angekommen zu sein, ne?
So, dass ja, bei Amazon Fresh war so ein kleiner Knacks in einem Ei, aber das
kann
war
man
ja nicht
zurückgeben
kaputt.
Bei Amazon.
Ja, kann man tatsächlich. Ja.
Das bräuchte noch ein Ei.
Ich finde das auch sehr lustig. Ihr beschreibt da drin irgendwie, dass Amazon ja diese Bewertungen hat, die für alles hat. Und der Autor schreibt halt, dass er sich sehr auf diese Bewertungskämpfe bei Tiefkühlpizzen oder bei Bauer und Müller-Joghurt, wenn die Camps sich da mal bekriegen. Ja, das finde ich gut. Würdest du das, also nach den ganzen Erfahrungen, würdest du es empfehlen, wenn jetzt jemand in Berlin in dem einen
in dem
Stadtteil
einen Sektor
wohnt,
vielleicht so in Berlin-Mitte irgendwo in einem der Postleitzahlbezirke? Ja, muss sich lohnen, glaube ich. Also wenn man jetzt sagt, den Wocheneinkauf von allen Getränken oder so, die man dann nicht schleppen muss, ist eine Option. Aber also in Berlin ist die Supermarktdichte jetzt auch nicht so gering, dass man Kilometer laufen müsste.
Nee, also das ist ja immer, das ist ja reine, ich weiß nicht, das, bei mir war es immer reine Faulheit. Ich meine, in Wimbledon hatte ich auch einen Supermarkt die Straße runter, aber wenn man das sich im Internet zusammenklicken kann und dann kommt einer mit dem Truck.
Aber du musst ja auch zu Hause sein.
Also ja, gut, also da habe ich das halt immer am Wochenende gemacht. Also hier ist es halt, ne, in Deutschland kann man das halt dann wahrscheinlich, Sonntag sowieso nicht.
Ja, sonntags nicht.
Aber, oder abends, also ich meine, wie lange liefern die, weißt du das?
Meistens bis 22 Uhr ungefähr. Also ich glaube, das letzte Lieferzeitfenster ist meistens.
Sind das dann irgendwelche speziellen Dienstleister oder ist das dann ein Hermes oder so, der mir da das Zeug
vor die Tür?
Das
ist tatsächlich sehr oft die DHL. Genau.
Oh Gott.
Also ich
mag mein DHL, Mann. Ja? Ich weiß gar nicht,
ja, nein, mein, ja.
Ist sehr nett.
Ja, doch. Oh Gott.
Und sie versuchen das.
Grüße meinen DHL-Mann.
Sie versuchen vor allem klimaneutral zu versenden. Das heißt, es gibt auch so lustige Taxis.
In die Packstation.
Mit, nein. Mit so Fahrradtaxen mit der Kühlbox.
Ah, das ist auch sehr Berlin, ne?
Ja, genau. Ist auch in Potsdam, glaube ich, noch nicht der Fall.
War es nur eine halbe Postleitzahl, wo sie das machen?
Das der tut mir dann aber leid, wenn der mein Bier mit dem Fahrrad nach Isernhagen strampeln muss.
Ja, aber da kriegt er doch auch keinen richtigen ernsten Einkauf dann irgendwie hin, ne, für eine Familie. Also wenn du da, kommen sie dann mit zwei Fahrrädern oder dreimal? Oder?
Ich glaube, es ist nur angedacht.
Sehr lustig.
Aber die scheinen ja sehr nett gewesen zu sein, so in den Erfahrungsberichten.
Ja.
Der eine konnte irgendwie aus einem Grund, musste der warten, bis das Zeitfenster kam, um das einzuchecken und hat dann irgendwie sich noch 3 Minuten unterhalten.
Ja, der hatte nämlich zwei Lieferungen dabei, von All You Need Fresh und Amazon Fresh. Und tatsächlich gab es das Problem, dass um 19.53 Uhr oder so hochgelaufen ist und um 20 Uhr durfte er es scannen. Und zwar die eine Lieferung, die andere durfte er schon abgeben. Und tatsächlich muss er das dann auch so sagen. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen im Flur stehen, bis wir diese Lieferung scannen können. Es geht erst ab 20 deutsch. Uhr.
Also ihr habt, was habt ihr getestet? Amazon Fresh, du hast schon gesagt.
Ja, All You Need Fresh, Rewe, Kaufland und Edeka wollten wir auch testen direkt. Aber
erzähl doch mal die Edeka-Geschichte, das ist interessant.
Naja, bei Edeka zu bestellen in Berlin, das ist ein bisschen schwierig. Wenn man nämlich Edeka Lieferservice Berlin eingibt, dann kommen da 20 Seiten von Edeka. Unter anderem auch Edeka 24, die haben aber keine Frischlebensmittel, so wie Brot und Bananen und so weiter. Dementsprechend hat der Autor sich so durchgeklickt und hat dann das auf 10 Seiten probiert ungefähr mit seiner Postleitzahl. Und bei einer wurde dann durchgelassen und hat dann gesagt, super, Bestellung abgeschickt, lala. Und ein paar Stunden später kam die Mail, nee, wir liefern nicht in ihr PLZ. Blöd. Genau, und daraufhin hat er sich ein bisschen aufgeregt und dann hat er rausgefunden, Edeka lässt in Berlin von Pringmeister liefern. Und dann haben wir das Ganze nochmal mit Pringmeister wiederholt, nachdem dann Edeka uns auch gesagt hat, ja, da die ja so ein Verbund sind und jeder seine eigene Webseite betreiben kann, können sie keine allgemeinen Aussagen treffen und wir sollen doch mal bitte über Pringmeister bestellen.
Gibt es denn da eigentlich auch so Abo-Modelle oder Flatrate-Modelle? Also gesetzt den Fall, ich
will Avocado-Flatrate.
Es gibt ja diese Gemüsekisten oder ne, es gibt ja viele Sachen, die man heutzutage als Flat kriegt und dann kommt da halt irgendwie eine Kiste immer und ich bin versorgt sozusagen.
Bei Amazon kann ich mir das vorstellen tatsächlich, weil die ja immer diese Abo-Funktion haben. Der Rest ist mir jetzt nicht über den Weg gelaufen tatsächlich bisher.
Also ich finde das falsch, ich habe mal, wie heißen die... Es gibt diese
Avocados.
Ja, nee. Es gibt auch so ein, ich glaube, Eat Fresh heißen die, wo man so eine Box kriegt, da ist dann Zutaten für 3 Essen drin und so.
Ja, ja.
Wenn man viel zu tun hat und so, dann ist das ganz praktisch. Außer die liefern das irgendwie, wie gesagt, in eine Postfiliale, die dann, und du kannst es nicht mehr vom Wochenende abholen und dann hast du nichts zu essen. Ja. Das ist nicht so gut, aber ja, es ist halt. Ja, also ich weiß nicht. Du scheinst nicht so begeistert, als ob du es jetzt empfehlen würdest, den täglichen Einkauf so zu machen.
Ja, nee. Nee, noch nicht.
Okay, aber eigentlich ist es doch unser aller Traum. Also wenn wir jetzt alle den ganzen Tag irgendwie, weiß ich nicht, WoW spielen oder so und dann kommt dann das Essen, das ist doch eigentlich total geil, die Tiefkühlpizza.
Viel liegt ja immer an diesen Ablagemöglichkeiten. Ne? Wenn man eine Möglichkeit hat, dass das irgendwo vernünftig hingestellt wird, ohne dass man da sein muss, dann geht das. Aber gerade in der Stadt finde ich es eher immer nervig. Ne? Ja, also weil dann musst du da sein oder das klappt nicht oder die haben diese Sachen, dass sie vorbeifahren und nur eine Karte reinschmeißen und du hängst dann in der Postfiliale, um deine Eier da irgendwie abzuholen. Vor allem hinter der Panzerglasscheibe irgendwie, da hätte ich glaube auch keinen Schock zu.
Ja, und nur Amazon Fresh hat es auch geschafft, dass diese Lieferbenachrichtigung per Mail, per SMS und im richtigen Zeitraum ankam, alles synchron sozusagen. Also
das können die ja, ne? Also das
aber,
hat Amazon ja
Ja, genau, drauf, aber der Rest nämlich nicht. Und tatsächlich gab es dann auch Lieferdienste, die dann 2 Stunden nach Lieferung mal kurz die SMS geschickt haben, dass die Lieferung jetzt bald kommt. Ja, nee. Und das würde mich, glaube ich, schon nerven, wenn ich dann nach Hause fahre, extra von der Arbeit oder so, um das anzunehmen schnell.
Ja, man muss sich auch darauf verlassen können. Ne? Also das Ganze funktioniert, das sind ja Lebensmittel. Ne? Also ich meine, ist immer blöd, wenn man nichts zu essen zu
Hause hat. Im Prinzip ist es ja noch blöder als bei den anderen Sachen. Ne? Und da kennt man es ja auch schon, dass es halt oft da schon blöd ist. Ne?
Wenn ich mein neues Handy
habe. Wenn du nicht verderbliche Sachen irgendwie plötzlich nicht hast oder sie weg sind oder beim Nachbarn liegen, der dann deine Avocados da plötzlich hat oder so.
Ja, wenn du die noch per EC-Karte zahlen musst bei Lieferung, dann wird es auch ein bisschen kritisch.
Oder per Nachnahme. Also wenn sie mit dem Terminal immer noch rumfuchteln müssen. Ja, ich muss wieder in Richtung Süden.
Ja, gut, wir behalten das im Auge, würde ich sagen. Du hast ja jetzt den Avocado-Benchmark eingeführt.
Ja, klar.
Bei weiteren Tests von Bringdiensten müssen wir jetzt immer alles nach der Avocado-Skala bewerten. Perfekt. Ja, und wer noch mehr wissen will, steht natürlich auch im Heft hier, ne, im schönen gelben Desinfekt-Heft. Und da ist auch dein Artikel drin.
Ja.
Du hast Ryzen, da haben wir ja schon im Uplink öfters drüber geredet.
Das gibt es jetzt seit 3 Monaten, den neuen Prozessor.
Ihr habt jetzt mal einen Rechner
gebaut. Wir haben jetzt endlich einen Rechner gebaut, den hebe ich einfach mal hoch.
Jetzt noch
mal ein bisschen Platz
machen.
Ein
bisschen einfach mal. Ja, das ist
das. Das ist nur die Grafikkarte.
Neue so, sieht man mich nicht mehr.
Ja, ist gut.
Genau. Ja, gut. Wir haben mal wieder ein großes Gehäuse genommen, weil das ist ja auch dicke Hardware. Da wollen die Leute ja ganz viel reinbauen.
Das ist schon auf Leistung ausgelegt, ne?
Genau, das ist auf maximal auf maximale Leistung ausgelegt, ein 8-Kerner. Ist deutlich günstiger als was Intel bisher in dem Segment hatte.
Da gibt's letztendlich,
der Prozessor, den wir jetzt genommen haben, kostet so knapp über 300 Euro. Intel verlangt dafür 1.000 Euro allein oder ein bisschen mehr. Ja.
Das ist ein guter Preisunterschied.
Das ist deutlich und ansonsten der Rest ist vergleichbar von den Kosten her, deshalb kommt man da deutlich günstiger.
Vielleicht also legst du ihn mal hin, dann sieht man dich auch wieder.
Ich kann den auch hinlegen und auf die Detailkamera gehen. Genau.
Genau, und die Detailkamera. Hammer.
Genau.
Also, speziell ist ja so bei Ryzen
kann
im
man
Moment,
ja mal reinschauen.
Man braucht auf jeden Fall auch noch eine Grafikkarte. Ne?
Weil richtig, das Problem momentan ist, die Ryzen, die es jetzt gibt, die haben nur CPU-Kerne drin, aber keine Grafikeinheit. Und man will ja natürlich auch ein Bild sehen und deshalb muss man momentan immer noch eine Grafikkarte stecken, aber gegen Ende des Jahres sollen dann auch günstigere, sag ich mal, Ryzen-Prozessoren kommen, die dann wahrscheinlich weniger CPU-Kerne haben als jetzt irgendwie 6 oder 8, aber eben auch eine Grafikeinheit drin haben.
Was habt ihr sonst noch so reingebaut?
Ja, also wie gesagt, wir haben auch 16 GB RAM, ne? Weil moderne Spiele oder so erfordern das teilweise, dann eine 500 GB SSD, muss ja auch was draufpassen, ne? Ja, ne, wie gesagt, so ein modernes Spiel wie GTA oder so sind halt 50, 60 Gigabyte und wenn ich da irgendwie noch eine 120 oder 256er
ich kenne das Problem.
SSD, dann ist die voll. Ne? Ja, und dann halt, wie gesagt, als Einsteiger-Grafik hat in Anführungsstrichen eine GTX 1050, das ist halt eben, wenn jetzt jemand Entwickler ist oder Bildbearbeiter, dann braucht er da ja keine 3D-Leistung, dann eine relativ simple, die aber eben auch 4K-Monitore ohne Probleme ansteuern kann. Und dann halt für Gamer als Option eine 1060 oder dann eine 1070 für die Leute, die in 4K dann spielen möchten. Und noch Optionen für Festplatte, optisches Laufwerk, Kartenleser und so weiter.
Ist das als Spielerechner geeignet? Ich meine, man hört ja so viele Dinge über Ryzen.
Nein, ist ohne Probleme für Spiele geeignet. Wie gesagt, natürlich mit den beiden höheren Grafikkartenvarianten, aber ist überhaupt kein Ding.
Cool, also wenn ich mir jetzt einen richtig coolen Rechner bauen will, dann ist das eine Option. Was kostet der so zusammen?
Also Basis sind so 1.100 in der Grundkonfiguration und dann geht es halt, je nachdem, was man da noch reinbauen möchte an Optionen, wird es halt teurer.
Und ihr habt ja wie immer die Optionen erklärt. Genau.
Also wie gesagt, es ist halt vor allem eine Sache für Leute, die viele Kerne brauchen. Das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, was es so bisher nicht gab. Ne? Also 8 Kerne, 16 Threads, weil es SMT hat der Prozessor. Wer jetzt irgendwie rendern will oder auch Entwickler, die jetzt große Projekte kompilieren oder so, das lässt sich alles gut parallelisieren. Für die ist das eine ideale Maschine. Und wenn man dann auch irgendwie abends spielen will, steckt man halt noch eine etwas bessere Grafikkarte rein. Und dann hat man sowohl ein leistungsfähiges Arbeitssystem als auch einen guten Spielrechner.
Kann man das, wie viel, also wenn ich mir jetzt den Artikel, wenn ich mir jetzt die CT hole und ich mir vornehme, das zusammenzubauen, wie viel muss ich da so können? Also kann ich das als
eigentlich braucht man nur einen Kreuzschlitzschraubendreher und check. Ansonsten, ja, man sollte halt Schrauben reindrehen können und ein bisschen ja auch mit sag mal, feine elektrischen Gegenstände umgehen können, also Rammriegel reinstecken und so. Da sollte man jetzt nicht so Grobmotoriker sein. Das kann dann, auch wenn ein Kabel nicht passt, sollte man halt doch lieber nochmal gucken, ob es auch der richtige Stecker ist und der richtige Slot. Ne? Nicht, dass es dann, weil irgendwann passt es dann
nicht
doch.
Nicht mit Gewalt.
Aber nicht mit Gewalt, genau. Aber ansonsten ist das, wir haben auch, eine, wie gesagt, eine bebilderte Anleitung drin im Heft, sieht man dann im Artikel, wo wir Schritt für Schritt auch, weil wir bei dem Gehäuse einiges umgebaut haben, klingt jetzt komplizierter als es ist. Also wir haben die Lüfter in andere Positionen gesetzt und hier oben die Abdeckung vom Dach weggenommen, weil wir dadurch ein wesentlich besseres Lautstärkeverhalten hinbekommen und auch der Rechner viel kühler ist. Und ja, aber das lässt sich alles, sag mal, wer schon mal einen PC gebaut hat, für den ist das überhaupt kein Ding.
Du, ihr habt ja beschrieben, dass der sehr leise ist, ne?
Richtig, also waren richtig baff. Wir hatten so ein bisschen Bammel, ne? Irgendwie diese High-End-Prozessoren, das war immer in der Vergangenheit schwierig, die vor allem unter Last die Leiste zu kühlen, aber das ist ja hier der 65 Watt, der Ryzen 7 1700, also der einzige 8-Kerner mit 65 Watt TDP und den kriegen wir wirklich so bei voller CPU-Last mit 0,2, 0,3 so ungefähr. Das ist halt, muss man schon das Ohr dran halten, damit man da ein bisschen was hört. Also so aus einem halben Meter oder so hört man da gar nichts mehr. Das ist also richtig leise. Waren wir richtig baff, ohne dass wir da, ohne jetzt irgendwie teure High-End-Kühlungskomponenten genommen haben, sondern das sind die ganz normalen Gehäuselüfter, die beim Gehäuse dabei sind. Wir haben halt gute CPU-Kühler und ein relativ leises Modell ausgewählt, dann halt die Lüftereinstellungen angepasst. Die gibt es sowohl die Angaben Heft als wir haben auch eine Projektseite, kannst du dir vielleicht mal kurz zeigen.
Ja, genau, sollten wir mal zeigen.
Genau, dann können wir das mal kurz rüberblenden. Genau, kannst du mal kurz runterscrollen so langsam. Da sind halt ein grober Überblick, was ist für ein Rechner, was gibt es für Optionen. Dann noch so allgemeines Video, das ist schon älter, was man so drauf achten muss beim Basteln.
Wichtig und für mich, wie man den...
Ja, so die paar Kniffe, ne? Also wie gesagt, wie viel Wärmeleitpaste und so weiter und dann eben unten noch die BIOS-Einstellungen, die wir empfehlen, damit wir da auch richtig leise und sparsam und dann noch welche Treiber, wie wir empfehlen. Und im Heft sind dann auch noch zusätzlich zwei Artikel zum reinen Bauen drin. Da geht es darum, wie richtig ist BIOS und Windows optimal ein und dann nochmal das gleiche für Ubuntu, hat mein Kollege Thorsten Nehmhüß gemacht.
Großartig für uns Linux-Fans, genau. Damit
ja,
das auch...
Ja, nee, wie gesagt, also er war schon erstaunt, wie einfach das ging. Ne? Also mit den Komponenten, die wir ausgewählt haben. Bei AMD-Karten ist das noch ein bisschen tricky teilweise, weil die relativ neu sind, aber hier mit den Komponenten, die wir ausgewählt haben, ging das eigentlich.
Du hast das ja auch schon öfter gemacht, ne? Du pflegst ja immer diese Projektseite sehr mit Kommentaren und Leute tauschen sich dann aus.
Genau, wir haben da auch ein Leserforum, da machen wir nicht jedes Mal Neues, sondern nehmen das Alte für die Bauvorschläge weiter. Das ist jetzt, glaube ich, bestimmt 3, 4, 5 Jahre alt. Irgendwie über 11.000 Postings drin. Und der Vorteil ist halt, also wenn Fragen auftauchen, kann man die da stellen. Da gibt es auch nette Leser, die beantworten. Oder auch Dinge, die wir jetzt nicht. Wir konnten natürlich nicht jetzt alle Kombinationen und alle Möglichkeiten, was Leute einbauen wollen, natürlich vorher abdecken. Kann man sich da auch vielleicht Rat holen oder...
Ist das normal, wenn ich so fest drücken muss, um die CPU reinzudrücken?
Ja, nee, es geht jetzt eher darum, ich will jetzt irgendwie eine Terabyte-SSD reinbauen oder ich will eine M2-SSD reinbauen, was wir jetzt nicht so gemacht haben, auch weil wir ein bisschen aufs Geld geschaut haben oder ich brauche jetzt unbedingt 64 GB RAM oder ich will eine TV-Karte stecken oder ich habe unbedingt ein Audio-Interface und so. Oder wie gesagt, das ist halt ein ganz normaler Standard-Desktop-PC, der halt sehr erweiterbar ist. Hat auch USB 3.1, Gen 2 ist dran, SATA 6G, M2-Slot, also alles ist auch das Modernste vom Modernsten dran, ist zukunftssicher. Also wer sich das kauft, der ist dann die nächsten 5 Jahre erstmal auf der sicheren Seite.
Kriege ich richtig Lust, mir einen PC zusammenzubauen.
Ja, also ich bin positiv überrascht, wie gut AMD das hingekriegt hat von Prozessorseite. Ne? Also die Boards sind okay, die BIOS sind auch nicht ganz auf dem Level, wo wir es gerne hätten, ne? Das ist noch ein bisschen, da kommt ständig Updates, hat jetzt gestern schon wieder ein Update eingespielt, also da passiert immer noch was, Speicherkompatibilität wird langsam besser und ja, das wird über die nächsten Monate wahrscheinlich noch so weitergehen.
Cool.
Ja, und als kleine Preview, ich fliege ja, wenn das ausgestrahlt wird, heute ja zur Computex nach Taiwan.
Verwirrend.
Und da wird ja AMD und Intel dann wahrscheinlich auch noch was zeigen, was dann nochmal eine Stufe oben drüber ist.
Für die richtigen machst du dann noch.
Das ist dann schon für Leute mit ein bisschen mehr Geld und die noch mehr Ansprüche an CPU-Performance haben.
Da wüsste ich ja schon gar nicht mehr, wofür ich das. Also das
ja, ist also, ja schon der, also mit den 8 Kernen hier und 16 Threads, da ist man schon gut dabei. Da muss man schon sehr spezielle Probleme haben, wenn das nicht mehr reicht im Desktop.
Haben wir bestimmt Zuschauer, die diese speziellen Probleme haben.
Ja, klar, wie gesagt.
Sorry, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Alles gut.
Wie wählt ihr eigentlich die Komponenten aus, die ihr da reinbaut?
Verschiedene. Also erstmal schauen wir natürlich Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Das ist so das Erste. Dann schauen wir halt, was ist uns wichtig. Ne? Beim Mainboard muss man halt gucken, welche Ausstattungskriterien sind für den Rechner jetzt sinnvoll. Ne? Beim 1.000-Euro-Rechner schauen wir schon drauf, dass da eben USB 3.1 Gen 2 dabei ist und genügend SATA-Ports. Und ne? Wenn wir jetzt aber irgendwie so einen 300-Euro-PC haben, dann gehen wir natürlich mehr Kompromisse ein. Ne? Dann sagt man auch, okay, dann gibt es halt nur USB 3.0 oder dann gibt es halt eben nur 4 SATA-Ports oder was weiß ich. Ne? Oder ja, dann halt auch Erfahrungen aus vergangenen Bauvorschlägen. Also wenn wir da irgendwie Kühler gut fanden, dann verwenden wir die weiter. Dann haben wir natürlich auch riesige Tests. Wir testen ja ständig Mainboards, Grafikkarten, die Prozessoren testen wir. Die Netzteile haben wir jetzt kürzlich erst getestet und dadurch haben wir eben auch immer ja, einen großen Pool, wo wir dann ausprobieren können. Aber es hilft halt nichts, man muss es halt testen. Ne? Also im Zusammenspiel der Komponenten kommt dann doch nochmal viel raus, wo es dann auch mal nicht geht. Das war dieses Mal relativ problemlos. Deshalb waren wir da auch positiv überrascht, aber wir hatten auch schon Fälle, wo dann irgendwie gar nichts ging und entweder die Lüfter dann zu laut waren, dann musste man die dann austauschen oder wir hatten auch schon Inkompatibilitäten beim Netzteil, dass die dann mit bestimmten Mainboards gefiept haben und so, aber das, wie gesagt, das testen wir alles.
Ab und zu so ein Fluchen aus dem Hardware.
Ja, ne, vor allem, wenn es dann kurz vor Schluss ist, ne? Irgendwie man hat alles getestet und so weiter und dann kommt nochmal irgendwie so ein Hammer rein, dass es plötzlich instabil läuft oder irgend sowas und dann muss man kurzfristig nochmal tauschen, aber hier hat man ein gutes Gefühl und wie gesagt, wir sind da ja mindestens zu 2-3 Leuten ungefähr 4 bis 6 Wochen beschäftigt, für so einen Rechner, den auf die Beine zu stellen. Das ist also nicht mal so eben schnell nebenbei gemacht, sondern da sind sich Messungen im Lautstärke-Labor, die Audiomessungen, dann die Benchmarks, dann noch so verschiedene Szenarien durchtesten, Speichertesten mehrere ja, über Nacht laufen lassen.
Leistungsmessungen und so.
Genau.
Ich hatte jetzt Angst, als du die Frage gestellt hast, dass er einfach nur mit Erfahrung antwortet.
Ja, Erfahrung gehört auch dazu.
Also auch.
Man kann ja schon abschätzen, in welche Richtung man will und was dafür gut ist und was dafür nicht so geeignet ist.
Ja, cool. Baust du dir das was für dich?
Ich habe die ganze Zeit überlegt, irgendwie, deshalb sitze ich so ein bisschen still daneben. Ja. So die Ära des Desktop-PCs. Ne? Weil
ach, bist du einer von denen?
Also ja, bei mir steht noch so ein Museumsstück irgendwie, was ich langsam versuche jetzt über Monate hinweg abzuwracken und Festplatten wegzuschmeißen und solche Sachen. Ja, Gaming ist halt irgendwie noch so ein Bereich.
Worauf habt
halt
ihr euer cooles Video geschnitten?
Ja,
eben.
Ja. Das nicht ist auf meinem alten PC auf jeden Fall.
Ja, ja nee, es ist aber auch ein Trugschluss. Also zumindest in Westeuropa sind die Verkaufszahlen von Desktop-PCs stabil bis leicht steigend sogar. Also da ist Bedarf da. Klar, Gaming ist da ein Faktor, der da treibt, aber es ist zwar cool, immer mit Smartphone und Tablet kommt man heute schon sehr weiter, weil wenn man da ernsthaft jetzt irgendwie 4K-Videoschnitt haben will oder irgendwas rendern will oder eben dann GTA in 4K-Auflösung zocken will, da kommt man halt dann an einem richtig dicken PC nicht vorbei.
Das glaube ich schon.
Das ist einfach so. Ja, aber
ich glaube, du hast schon recht, so selber zusammenbauen ist schon so ein bisschen.
Das ist auch noch, also mir macht das Spaß. Ich finde das super, weil man, da kann man sagen, hier, das ist mein eigener Rechner, ich habe ihn ja, genau nach meinen Wünschen.
Ich habe das ja auch Wünschen jahrelang gemacht, also völlig klar.
Und ja, das ist, ja genauso so ein bisschen wie Lego für Erwachsene. Ne? Da will man ja auch irgendwie...
Du wirst lachen, als ich meinen letzten Rechner zusammengebaut habe, habe ich mich natürlich an so ein Ding geschnitten, das war wirklich...
Ja, das gehört ja dazu. Ich habe auch hier mit Interrupt-Konflikten und dem Handscanner gekämpft und die Maus wieder rausgebaut, um den wackeligen ersten Scan zu machen.
Ja, aber das ist ja, also diese ganzen Probleme sind ja weg. Also man kann schon sagen, von der Hardware, das meiste läuft einfach zusammen, das liegt dann eher bei Spezialhardware, wo es dann öfters mal Zicken gibt und das Windows ist erstaunlich komfortabel geworden. Also Windows 10, ich bin davon halt hellauf begeistert, gibt es auch unterschiedliche Stimmen, aber von der Hardware-Unterstützung, also einfach installieren, das läuft, da läuft das schon mal grundsätzlich alles, dann Windows-Update laufen lassen, die meisten Treiber kommen inzwischen über das Windows-Update, dann muss man noch so 1-2 Spezialtreiber installieren, für Audio gibt es noch ein paar Funktionen mehr und der Chipsatztreiber ist ganz ganz sinnvoll. Und ansonsten, der Rest läuft dann einfach. Und Grafiktreiber natürlich immer aktuell halten für neue Spiele. Das so. Und dann ist man da schon durch. Früher musste man noch mit Netzwerktreiber einzeln. Und dann war das Problem, man hat Windows frisch installiert, da war aber kein Netzwerk da. Dann konnte man wieder nicht aus dem Internet die Treiber runterladen. Dann musste man mit dem USB-Stick zu anderen Rechnern laufen und so. Das ist zum Glück heute alles bei einem aktuellen Windows einfach Geschichte. Und deshalb, wie gesagt, so ähnlich wie jetzt Linux ist das ja auch ähnlich. Ne? Wenn es unterstützt wird gleich von der Distribution, dann läuft es halt einfach.
Und wenn nicht, hast du wahrscheinlich
wenn nicht, dann wird es halt fricklich.
Dann musst du Thorsten holen.
Gut, das, ja, dann muss man Thorsten kennen oder halt sich in Foren rumlesen. Bei Windows ist das halt dann auch ein bisschen einfacher. Dann einfach gibt es dann die Herstellertreiber, aber...
Ja. Schon cool. Ja, es ist halt schon so ein Nerd-Ding, aber ich meine, deswegen guckt ihr ja Uplink, ja, weil ihr sowas cool findet. Finde ich gut. Also, wenn euch das interessiert, wie gesagt, wir haben eine Projektseite, die wird verlinkt.
Genau, die schicke ich dir noch nicht, genau.
Und wenn ihr Fragen habt, natürlich wie immer zu gecrashten Lego-Porsches, zu Avocados, wir beantworten eure Avocado-Fragen.
Rezepte für Guacamole.
Genau, immer gerne. Also, eine gute Guacamole ist sehr, sehr viel wert. Oder, wie gesagt, zum Ryzen PC. Könnt ihr ja unter YouTube kommentieren, überall uplink@ct.de, könnt uns eine Mail schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und ja, würde sagen, bis nächste Woche. Fahrt vorsichtig.
CT Uplink.